Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Bislang war das Bundesland Brandenburg nicht gerade attraktiv für Nachwuchsmediziner und Medizinerinnen. Weite Wege zu Kliniken und Patienten, keine eigene medizinische Hochschule und tendenziell viel Arbeit in vollen Praxen. Doch demnächst soll alles anders werden. Gestern hat die Landesregierung ihren Plan vorgestellt, dass zum Wintersemester 2023/24 die erste staatliche medizinische Hochschule in Cottbus an den Start gehen soll. Und heute Vormittag dann ein Förderprogramm für Medizinstudierende, die später in Brandenburg auf dem Land praktizieren wollen. Amelien Ernst berichtet für uns aus Potsdam.
Die Brandenburg-Karte, die vor Peter Noack, dem Vorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung, auf dem Tisch liegt, zeigt viele rote und gelbe Flecken.
Also Perleberg, Wittenberg ist zum Beispiel, Pritzweig, Neuruppin, Jüterburg, Bad Belzig, unten im Süden Finsterwalde, Guben, Forst an der Grenze lang Seelow. Es sind über 20 Mittelzentren, die da in der Fläche gefördert werden.
Wenn ein Medizinstudierender verspricht, nach dem Studium für mindestens 5 Jahre in genau diesen Regionen zu praktizieren, dann kommt er für das neue Stipendienprogramm des Landes in Frage.
Wir freuen uns, dass das ganze Thema auf eine neue Stufe gehoben wird, nämlich dass das Land sich beteiligt. Wir haben jetzt hier eine neue Methodik, mit der man die Studenten dann auch wirklich ans Land binden kann. Und ich glaube ganz einfach, dass wir die Chance haben, damit Mediziner bei uns im Land Brandenburg zu halten.
Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidt setzt große Hoffnungen in das Stipendienprogramm. Schließlich ist mittlerweile jeder dritte Hausarzt im Land 60 Jahre und älter.
Wenn man sich die Altersstruktur anguckt, der Ärztinnen und Ärzte, das betrifft sowohl die Krankenhäuser als auch die Praxen im Land, dann ist es schon eine Situation, wo wir reagieren müssen und dafür sorgen müssen, dass in den kommenden Jahren und Jahrzehnten junge Ärztinnen und Ärzte auch ins Land kommen. Und deswegen ist ein zusätzlicher Baustein das Brandenburg-Stipendium für junge Medizinerinnen und Mediziner.
Insgesamt 15,4 Millionen Euro will sich das Land das Programm in den kommenden 3 Jahren kosten lassen. Davon profitieren könnten 100 Studierende, die jeweils 1.000 Euro pro Monat als Vollstipendium erhalten und weitere 100, die 500 Euro monatlich erhalten, wenn sie parallel schon durch eine Kommune oder durch einen Krankenhausträger unterstützt werden, denn auch die versuchen bereits, den Nachwuchs an sich zu binden. Doch das Landesgeld fließt nur, wenn die Studierenden ihr Medizinstudium auch in der Regelstudienzeit abschließen, betont Brandenburgs Gesundheitsministerin Susanna Karawanski.
Die Studierenden bzw. die Weiterbildungsärzte binden sich vertraglich, also nicht nur über ihre Studierendenzeit, sondern der wichtige Bestandteil ist ja, dass wir diese Klebeeffekte herstellen wollen fürs Land Brandenburg. Das heißt, sie verpflichten sich auch noch für 5 weitere Jahre in der ambulanten Versorgung oder in der stationären Versorgung oder im öffentlichen Gesundheitsdienst in Brandenburg in die Region zu gehen. Und wenn man den Vertrag nicht einhält, dann muss man das Geld zurückzahlen.
Die Effekte des Stipendiums werden also erst nach einigen Jahren sichtbar. Für die Steuerung und die Kontrolle der Stipendiaten ist in dieser Zeit die Kassenärztliche Vereinigung zuständig. Deren Vorstandschef Peter Noack setzt kurzfristig vor allem auf den 3. Baustein des Stipendiums. Denn auch 20 Fachärzte können während ihrer Fortbildung vom Land unterstützt werden.
Die sind einfach viel schneller am Netz. Also wenn da im günstigsten Fall alle 20 im Land bleiben und in den ländlichen Regionen bleiben, dann haben wir da ein sehr zielgerichtetes, relativ schnelles Instrument, um Ärzte im Land Brandenburg zu halten. Währenddessen ja bei den Studierenden ist immer das Studium, ist die Facharztausbildung und dann die Entscheidung, in welche Richtung ich gehe. Und da sind wir einfach bei 10, 11, 12 Jahre. Hier sind wir bei 5 Jahren.
Noch langfristiger als das Stipendienprogramm dürfte die geplante neue medizinische Hochschule in Cottbus wirken. Im Wintersemester 2023/24 könnten dort die ersten Nachwuchsmediziner ihr Studium beginnen. Doch bisher steht Brandenburgs Wissenschaftsministerin Martina Münch noch am Anfang einer langen Planungsphase.
Wir starten jetzt zunächst mal mit einem klugen Konzept. Das ist ganz wichtig. Wir starten ja nicht ins Blaue hinein. Das wird bis Ende 2020 ungefähr fertig sein. Wenn wir in unserem Fahrplan bleiben, gehe ich davon aus, dass wir 2023/24 die ersten Studierenden hier aufnehmen können. Der Vollausbau wird ungefähr Ende der 20er Jahre abgeschlossen sein. Und so geht es Schritt für Schritt voran.
Viele kleine Schritte und viel Hoffnung im Kampf gegen ein Problem, das in den nächsten Jahren noch größer werden dürfte, bevor die ersten Maßnahmen gegen den Ärztemangel tatsächlich greifen.
Ja, vom Ärztemangel in Brandenburg geht's jetzt an die Hochschulen Frankreichs.
Campus und Karriere. International.
Im Zuge der MeToo-Debatte wurden auch in Frankreich immer mehr Fälle sexueller Gewalt im Hochschulsektor publik. Das war vor gut einem Jahr und die Ministerin für Forschung und Hochschulbildung legte daraufhin eine Null-Toleranz-Politik auf. Sie wies alle Universitäten an, spezielle Anlaufstellen für Opfer aufzubauen. Die Präventivarbeit sollte verbessert und 13.000 Mitarbeiter des Studentenwerks fortgebildet werden. Doch die Bilanz dieser Politik fällt bislang eher dürftig aus und veranlasste kürzlich zahlreiche Akademiker in der Tageszeitung Zeitung Le Monde einen entsprechenden Appell zu veröffentlichen. Susanne Krause mit den Einzelheiten.
Sexistische und sexuelle Gewalt an der Universität, das Gesetz des Schweigens muss gebrochen werden. Das fordern die 540 Akademiker, die den Appell unterzeichnet haben. Denn dank der MeToo-Debatte sei heute das Ausmaß dieser Gewalt auch an Hochschulen immer sichtbarer. Doch, meinen die Verantwortlichen des Appells, Zitat, angesichts des weit verbreiteten Gewaltphänomens werden bislang viel zu wenig interne Disziplinarverfahren aufgenommen. Einer der Appellautoren ist Clément Petitjean. Er arbeitet an der Pariser Sorbonne an seiner Doktorarbeit als Soziologe.
Als wir uns in unserer Doktorandengruppe zur MeToo-Debatte ausgetauscht haben, wurde uns bewusst, dass auch unser Forschungsdirektor ein Problem hat. Besser gesagt, seine Studentinnen haben ein Problem mit ihm. Daraufhin hat, wer konnte, den Doktorvater gewechselt. Wir sind kollektiv gegangen.
Ein Opfer hatte sich an die Hochschulleitung gewandt, doch das Disziplinarverfahren scheiterte. So kam der Doktorandengruppe die Idee zu einem öffentlichen Appell.
Darin beschreiben wir, was man eventuell als intellektuelle Feigheit bezeichnen könnte. Bei den Institutionen ist ein starker Widerstand zu spüren. Auf diese oder jene Weise decken, verheimlichen oder verschleppen sie Vorfälle sexistischer und sexueller Gewalt, von denen sie eigentlich Kenntnis haben.
Auch Emma Dubois sah sich gezwungen, die Universität zu wechseln. Der Professor, der ihre Doktorarbeit in Anglistik betreute, nahm sich ungefragt Streicheleien heraus. 4 Jahre lang erlitt sie sein deplatziertes Verhalten, sexistische Beschimpfungen, bis ihr klar wurde, dass es sich um gewalttätiges, strafbares Verhalten handelt. Sie weiß heute von anderen Fällen, in denen ihr Professor noch weiterging.
Bei der Gleichstellungsbeauftragten der Sorbonne habe ich ein offenes Ohr gefunden. Aber gleichzeitig hat sie mir zu verstehen gegeben, dass mein Dossier nicht wasserdicht sei, weil unter anderem einige Zeugen anonym bleiben wollten. Sie hat mir auch gesagt, dass ich ein Disziplinarverfahren über Jahre hinziehen kann. Ihr Verhalten war für mich sehr schmerzhaft.
Emma Dubois hat die Aufnahme eines Disziplinarverfahrens gegen den Professor erwirken können. Seither hat sie von der Gleichstellungsbeauftragten nie wieder etwas gehört. Dubois ist alles andere als ein Einzelfall. Die Online-Zeitung Mediapart hat kürzlich in einem langen Artikel die Namen von 10 Professoren und Dozenten aufgedeckt, gegen die Disziplinarverfahren laufen. Deutlich wird, an französischen Universitäten schmilzt die Toleranz gegenüber sexistischer Gewalt zusehends. In den sozialen Medien machen Studierende mit Pay ta fuck nun sexistische Sprüche und Übergriffe publik. Und bei Clash steht das Telefon nicht mehr still. Das Kollektiv setzt sich seit 2004 gegen sexuelle und sexistische Gewalt an den Hochschulen ein, indem es beispielsweise Opfer betreut und begleitet. Bei Medienanfragen geben die Clash-Mitarbeiter grundsätzlich einen Decknamen an, Camille Marchand. In diesem Fall handelt es sich um einen Deutschen, der an einer Pariser Uni unterrichtet. Der Verein, erklärt Camille Marchand, biete Fortbildung für Studentinnen, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, das Lehrpersonal im Allgemeinen.
Aber auch für den Verwaltungsteil der Universität und insbesondere auch im Kontakt mit den juristischen Diensten der jeweiligen Universitäten, die entsprechende Fälle dann juristisch begleiten werden.
Aus trauriger Erfahrung weiß Camille Marchand, häufig platzen Disziplinarverfahren wegen Formfehlern. Das monierte auch kürzlich der Conseil d'État, der in ungefähr dem deutschen Bundesverfassungsgericht entspricht. Bis Ende des Monats will nun das Pariser Hochschulministerium Maßnahmen vorstellen, um Formfehler zu vermeiden und konsequenter gegen sexuelle und sexistische Gewalt an der Uni vorzugehen. Emma Dubois zieht aus ihren Erlebnissen eine bittere Lehre.
Ich bin ziemlich wütend auf das ganze Unisystem. Von meinem früheren Wunsch, an der Uni beruflich Karriere zu machen, bin ich ziemlich abgekommen.